Weihnachten fast vorbei. Weihnachtsfest 2021 ist schon ein sehr, sehr seltsames Weihnachtsfest. So richtig Gottes Frieden können wir gar nicht finden. Denn dieses Weihnachtsfest 2021 ist ähnlich wie das Weihnachtsfest 2020. Und man hatte eigentlich weniger den Gottessohn vor Augen in der ganzen Zeit als ein Virus. Und dieser Virus mit dem Namen Corona bestimmte letztendlich die Adventszeit in diesem Jahr und auch die Adventszeit in dem vergangenen Jahr. Und wenn man so schlecht vorbereitet ist in der Adventszeit, da soll ja der Ankommende ins Bewusstsein rücken. Da haben wir nicht das Gotteskind ins Bewusstsein gerückt, sondern ein Virus, der unsere Welt völlig verändert hat. Und es waren immer schon seltsame Weihnachtsfeste, aber ganz extrem ist eigentlich das Weihnachtsfest 20 und 21. Und wir sollten den Mut haben, nüchtern dieses Fest in die Zeitgeschichte hineinzusehen, die die Bibel uns überliefert. Gott selber ist der Schöpfer aller Dinge und der Schöpfer dieser Erde und Gott selber ist auch der Lenker dieser Erde und er lenkt alles das, was passiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Welt untergeht. Gott ist der Lenker. Nicht irgendwelche Katastrophen, die vielleicht zufällig auf dieser Erde die Menschheit verursacht hat. Die spielen ganz sicher in dem Prozess eine wichtige Rolle, sie sind aber nicht die Ursache. Gott selber bestimmt den Lauf dieser Dinge auf einer Erde, die leider Gott noch gehört, aber nicht mehr für eine Zeit sein Eigentum ist. Es gibt eine Beschreibung über den Sündenfall, der sagt, Gott hat Himmel und Erde geschaffen, Gott ist der Schöpfer aller Dinge, er hat die Sterne an den Himmel gesetzt und kennt jeden einzelnen Namen. So gewaltig ist dieser Schöpfer, aber auf Wunsch des Menschen im Sündenfall hat er die Erde an den Teufel verpachtet. Das ist eine Beschreibung, die ziemlich gut trifft, wenn man sich die Weltgeschichte anguckt und dabei den liebevollen Schöpfer sieht, und dann mal kriegt man nicht zusammen. Er bleibt trotzdem Eigentümer und Herrscher, obwohl der Mächtige auf dieser Erde die Finsternis ist. Wie gesagt, auf Wunsch des Menschen. Und damit die Erde auch untergehen lässt. So war die Erde nicht gedacht. Sie war als Ewigkeitsparadies gedacht. Weihnachten 2021. Erschreckende Geschichten liest man immer intensiver und immer häufiger. In den vergangenen Monaten oder in diesem vergangenen Jahr hat das Europäische Parlament einen Vorstoß gemacht, den Begriff Weihnachten abzuschaffen. Dieser Vorstoß, den hat man dann vorangetrieben, ist auf starke Kritik gestoßen und hat ihn wieder zurückgezogen, aber ist nicht vom Tisch. Wenn das Europäische Parlament, unsere höchsten politischen Führer, den Namen Weihnachten vom Wortschatz streichen will, dann streicht sie auch den Feiertag. Wer den Namen streicht, streicht auch den Feiertag, alles andere ist Heuchelei. Das ist die Sicht und die innere Einstellung der europäischen politischen Führer. Und das ist mehr als erschreckend. Und wir werden gleich noch andere Dinge hören, die einen wirklich zutiefst erschrecken lassen, aufgrund unserer Zukunftsperspektive. Was haben wir dann noch für eine Zukunftsperspektive? Es gibt einen Lichtblick. Und den werden wir uns heute nochmal genau in den Mittelpunkt rücken müssen. Gott selber hat diesen Lichtblick geschaffen in einer finsteren Welt. Und dieser Lichtblick ist er selbst in seinem Sohn, der diesen Lichtblick und diese Hoffnung gibt, auch über diese untergehende Erde hinaus. Und diesen Lichtblick wollen wir uns heute ganz besonders ins Bewusstsein rufen, zu diesem Weihnachtsfest. Denn Jesus Christus ist geboren vor 2000 Jahren, armselig in einem Stall, und hat diese Schuld, die der Mensch im Sündenfall auf sich geladen hat, die viel tiefgreifender und viel umfassender ist, als wir es annehmen wollen, sie betrifft den ganzen Menschen, der sich da von Gott getrennt hat, mit Körper, Geist und Seele, diesen Sündenfall, Diese Schuld hat er auf sich genommen, am Kreuz gesühnt und er hat gesiegt. Er ist in die Tiefe des Todes gegangen, hat den Tod getötet, ist auferstanden und lebt. Und diese Auferstehungskraft, dieses ewige Leben pflanzt er in unsere Herzen bei den Menschen, die ihm glauben und mit ihm ihr Leben gestalten wollen. Schauen wir uns an, wie wir vielleicht an die Adventszeit kommen, die wir jetzt einläuten sollten, denn dieser Schöpfer, der vor 2000 Jahren, dieser Gott selber auf diese Erde gekommen ist, kommt nochmal auf diese Erde. Das ist die Verheißung der Propheten, der alten Propheten schon in dem Wort des Lebens, das wir uns gleich mal genauer angucken werden. In dem Wort des Lebens wird dieser Schöpfer angekündigt als armseliges Kind im Stall, aber auch als den, der in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde kommt und Gerechtigkeit schafft. Er öffnet einen neuen Himmel und eine neue Erde für die Menschen, die an ihn geglaubt haben, und alles andere wird in Schwefel und Asche aufgelöst. Das ist die Gottesgerechtigkeit, die er dann schafft bei seinem zweiten Kommen auf diese Erde. Und dieses Kommen wird sein. So wie die alten Propheten den kleinen Jesuskind in der Krippe angekündigt haben, so haben sie auch den wiederkommenden Christus angekündigt in der gewaltigen Macht Gottes. Er ist Gott. Jesus Christus ist auch Gott. So wie wir gerade gehört haben, er sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Schauen wir uns das an und vielleicht kommen wir jetzt über dieses Weihnachtsfest hinaus auf den Gedanken, intensiver wieder in eine neue Adventszeit einzusteigen, uns vorzubereiten auf dieses Kommen des Herrn, Advent 2.0. Sollten wir vielleicht im Jahre 2022 starten. Wir ganz persönlich, wir als Gemeinde, dieses Ankommen ganz persönlich vorbereiten, uns darauf einstellen, ohne Zahlen zu nennen, ohne Zeiträume festzulegen, die wir nicht wissen, aber das zu analysieren, was wir wissen, und das weiterzutragen als Licht in diese Welt, den Menschen eine Hoffnung, eine Zukunft geben in dieser Welt, die von Angst und Terror und Depressionen so quasi überrannt wird. Jesus Christus ist der jetzt noch Einzige, der Zukunft und Hoffnung für den einzelnen Menschen, vor allen Dingen für seine Seele, geben kann. Schauen wir mal in die erste Adventszeit hinein, in die allererste Adventszeit vor der Geburt Jesu Christi. Da gibt es ein paar Menschen, die in dem Volk Israel, in dem damaligen Jerusalem und in dem zweiten Tempel sich auf dieses Kommen gewartet und vorbereitet haben. Wenige aber, die es getan haben, haben die Zeiten beachtet und haben sich darauf vorbereitet, darauf eingestellt, sie haben die Schriften studiert. Dazu gehörte ein Priester, der jeden Tag im Tempel seinen Dienst tat, der hieß Zacharias. Und dieser Priester Zacharias wartete auf das Kommen des Herrn und er wartete darauf, dass er mit seiner Frau Elisabeth ein Kind bekommt. Doch das kam nicht. Sie waren schon weit in den Tagen vorangeschritten. Und wenn wir das sehen, dass dann dem Zacharias bei seinem Tempeldienst ein Engel erscheint, und dieser Engel heißt Gabriel, und nicht umsonst ist das ein besonderer Engel, dieser Engel Gabriel, weil der nur dem Menschen erscheint bei ganz außergewöhnlichen Ereignissen, denn dieser gleiche Engel Gabriel erscheint auch dann der Maria. Dieser Engel sagt dem Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen, und er wird der Bote und der Wegbereiter des Gottessohnes sein. Und das war eigentlich wie bei Abraham und Sarah. Wenn wir uns die Geschichte anschauen von Zacharias und Elisabeth, gibt es sehr viele Parallelen zu Abraham und Sarah. Mit dem hohen Alter, mit dem Nichtglauben, er hat gezweifelt. Genauso wie Sarah und Abraham zweifelten. Mit 80 Jahren und im hohen Alter, das ist biologisch nicht denkbar. Ja. Der Engel, Gott selber, blieb bei seiner Verheißung. Der Unglaube des Zacharias wurde bestraft in der Form, dass er ab diesem Zeitpunkt bis zu der Geburt des Johannes nicht mehr sprechen konnte. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieser Johannes, dass dieser Zacharias und diese Elisabeth diese Adventszeit umgesetzt haben und praktiziert haben und ihn erwartet haben und jetzt das Geschehen tatsächlich auch annehmen. Elisabeth wird schwanger und sie war, so wird es hier geschrieben, ungefähr im 6. Monat schwanger, erscheint dieser Engel ungefähr in diesem Zeitraum der Maria und sagt, du bist die auserwählte Mutter, die das Jesuskind in sich trägt. Du wirst ein Kind gebären, das nicht vom Mann gezeugt ist, sondern von Gott selbst. Auch das ist biologisch nicht denkbar, aber alles, was nicht denkbar und nicht begreifbar ist, ist für Gott möglich. Und bei Maria sehen wir dann, bei Maria und Josef, auch die waren noch nicht mal verheiratet, die ganze Geschichte, aber besonders bei Maria sehen wir, dass sie vorbereitet war. Maria hatte eine Adventszeit durchlebt, über Jahrzehnte hindurch oder über Jahre hindurch, nicht so alt wie Zacharias, aber auch sie war involviert in diesen Schriften, in diesen Verheißungen der alten Schriften und wartete auf den Erlöser des Volkes. Das wird überdeutlich nachher in dem Lobgesang dieser Maria, den sie singt, nachdem sie sich mit Elisabeth getroffen hat. Dieses Treffen soll Einstieg sein für diese Betrachtung, wie Advent aussehen kann. Ich lese vergleichsweise aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1 beschreibt das alles, einige Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1 von Vers 39 an. Maria entschloss sich, so schnell wie möglich Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer Kleinstadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist rief sie, »Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?« Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast. Was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Vorbereitete Menschen, die auf den Messias warteten und die jetzt diesen Prozess hautnah erleben und sie sind die, die auch dieses Kind zur Welt bringen. Und Elisabeth bringt das Kind zur Welt, das als der größte Prophet genannt ist, der Wegbereiter des Gottessohnes Jesus Christus. Und da sieht man schon dran an dieser Geschichte, an dieser ersten Adventszeit, wo wir Informationen bekommen, wo wir denn jetzt die zweite Adventszeit, wie wir die gestalten können. An der Geschichte sehen wir, dass das in einer verhassten, gottverhassten Welt passiert. Andreas hat es angekündigt, die Masse, die Menschen wollten es nicht. Und auch nicht die religiösen Führer des Volkes. Das sehen wir nachher an dem Umgang mit den hohen Priestern und mit den Schriftgelehrten. Johannes hat seine Mission erfüllt und er hat Jesus getauft. Und er war der Wegbereiter und er bezahlte es mit seinem Leben. Wir sehen, eigentlich ist dieses Bild nicht mehr aus den Augen gegangen, aus dem Inneren gegangen, als ich es gesehen habe von einem berühmten Maler, der den Kopf des enthaupteten Johannes auf einer goldenen Schale da dem König überreicht wird. Das war das Los des Wegbereiters des Gottessohnes. Advent. Vorbereiten, sich auf den Kommenden anzukündigen. Wie kann ich den Kommenden ankündigen, ohne meine Meinungen, Maßstäbe, Bücher, alles, was ich so habe, diese Zeiten, Vergleiche, Spiegel, was auch immer. Es gibt eine Methode, da ein Stück weit dran zu kommen. Diese Methode ist, sich in diesem Buch, und eben nur in diesem Buch, in dem Wort des Lebens, in der Bibel, schlau zu machen, wie denn das Wesen Gottes bei solchen Prozessen aussieht. Wie gestaltet Gott selber solche Prozesse? Denn er ist der Lenker der Welt. Ganz sicher, bis heute, hier in dieser Erde, auch trotz Umweltzerstörung, so passiert nichts, was er nicht lenkt. Und bei dieser Betrachtungsweise ist von ganz entscheidender Bedeutung die Prophetenformel, die da besagt, Israels Propheten haben immer das Vergangene analysiert um den Menschen der Gegenwart die Zukunft Gottes zu erklären. Und das ist der Schlüssel. Wir versuchen mal so ein Stück weit in die Vergangenheit zu analysieren, um für jetzt, für heute Informationen zu bekommen, wie Gott denn die Zukunft, unsere Zukunft, das Kommen Jesu vorbereiten wird. Wir haben gerade schon über Sündenfall und Abfall und so weiter gesprochen. Es gibt eine Entwicklungszeit. Dann gibt es die Geschichte mit Noah. Gott wollte, und das habe ich auch erst sehr spät in der Bibel gelesen, nach dem Sündenfall hat die Menschheit sich entwickelt und wurde immer bosartiger. Gott hat fast sich übergeben müssen, als er sich das angeguckt hat, und hat den Entschluss gefasst, alle Menschen wieder zu vernichten. Und ist dann über diese Erde gegangen, und das ist das Typische, was Gott tut. Immer, wenn Gott Gericht hält, öffnet er auch immer gleichzeitig eine Tür der Gnade. Er macht nicht alles platt und alles ist weg. Er macht platt, weil es ekelhaft ist, wie die Menschen ihn verhöhnen als Schöpfer und ihn verspotten. Und dann greift er zu seinen Mitteln, indem er ihnen das Leben wieder nimmt. Und dann ist er über die Erde gegangen und hat die Sippe Noah gefunden. Die einzigen Menschen auf dieser Erde, die von ihren Herzen her nach ihrem Schöpfer suchten. Und denen beauftragte er, eine Arche zu bauen, sie einzusteigen. Wir kennen diese Geschichte. Danach entwickelte sich wieder eine neue Menschheit aus dieser kleinen Gruppe, die nicht viel besser war wie die erste. Dann gibt es noch einen Turmbau zu Babylon und alles, was da so passiert ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo auch da die Bosartigkeit wieder ziemlich groß wurde und Gott wieder über diese Erde ging und jemanden suchte, der von Herzen ihm lieben und suchen wollte. Und der hieß Abraham. Und mit Abraham sah Gott einen, mit dem er jetzt eine ganz besondere Geschichte schreibt, indem er sich selber in Abraham oder indem er in Abraham Weltgeschichte schreibt. Und das sagt er ihm auch, diesem Abraham, dass der Glaube Abrahams hat ihm zur Gerechtigkeit geholfen. Und wenn der Glaube Abrahams ihm zur Gerechtigkeit geholfen hat, dann bedeutet das ewiges Leben. Wer vor Gott gerecht ist, lebt, und zwar immer. Das ist die Quelle, das ist das Bild der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist die Quelle des Lebens. Und wer vor Gott gerecht ist, lebt immer. Das wurde Abraham dieser Glaube wurde ihm zum ewigen Leben, wurde ihm in dieser starken Gottesbeziehung zugesprochen. Und Gott hat mit ihm einen Bund geschlossen. Gott hat sich verpflichtet, diesen Menschen gegenüber und auch dieser Erde gegenüber diesen Bund einzuhalten. Und zwar bis zum Ende der Erde. Zunächst für das alttestamentliche Bundesvolk. Das wird deutlich die Aussage, die ich gerade getroffen habe, indem Gott Abraham sagt, dir werden gesegnet alle Nationen der Erde. Also weit über das alttestamentliche Bundesvolk hinaus. Diese Zusage und dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, gilt auch heute noch. Gott hält sich an diesen Bund, auch wenn der Mensch ihn immer wieder bricht. Und dann beobachten wir die Geschichte nach Abraham, wie sich das Volk entwickelt. Gott nimmt eine Gruppe von Menschen, und zwar die Nachkommen Abrahams, und schließt mit dem einen besonderen Bund, das alttestamentliche Bundesvolk. Er legt seine Verheißung quasi auch in die Erblinie des Abrahams hinein und sagt, ihr seid zunächst das auserwählte Gottesvolk, denen ich mich zuwende, andersrum geht das nicht, denen ich mich zuwende und die, wenn ihr mich von Herzen lieben, dann werde ich mit euch ein Volk aufbauen, ein Licht auf einer finsteren Erde, das alttestamentliche Bundesvolk Israel. Diese Entstehungsgeschichte war spannend. Sie ist spannend bis heute und ist auch für uns eine spannende Geschichte, weil wir in einer ähnlichen Entstehungsgeschichte sind. Dieses Volk ging zuerst mal in die Gefangenschaft, in die ägyptische Gefangenschaft, und wir lesen in 2. Mose 12, Vers 40, dass ein Zeitraum angegeben ist. Diese Gefangenschaft dauerte 430 Jahre im Sklavenhaus Ägypten. Und dann fragt man sich, warum hat Gott nicht eher gehandelt? Warum hat er sein Volk gequält, 430 Jahre in dieser Gefangenschaft? Und es gibt sicherlich viele Vermutungen, Deutungen, die man da drin sehen kann. Und es sind, wir werden das nicht komplett in der Gesamtheit beschreiben können, aber eins wird deutlich, es ist ein Lernprozess gewesen für dieses Volk und ein Lernprozess für jeden einzelnen Israeliten, so wie das auch für uns ein Lernprozess ist, das Leben mit Gott. Denn es ist vielleicht anzunehmen, dass dieses Volk ist ja gewachsen auf, weiß ich nicht, 1 Million oder so in diesem ägyptischen Sklavenhaus und sahen, dass sie großes Volk waren, mächtig waren und gesagt, wenn wir uns einig sind, dann nehmen wir jetzt einen Knüppel und dann hauen wir dem Pharao so richtig auf die Birne und dann sind wir frei. Das ist dieses Bedürfnis, das wir in uns selber immer wieder entwickeln, dass wir dieses Bedürfnis und diesen Stil immer wieder, dass wir uns das selbst in die Hand nehmen und dafür Ordnung sorgen. Und Gott macht ihnen in den 430 Jahren deutlich, dazu habt ihr keine Möglichkeiten. Das geht nicht, das schafft ihr überhaupt nicht. Das sind ganz andere Mächte, die euch gegenüberstehen. Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die finsteren Mächte, gegen die Mächte der Finsternis. Das war da schon so. Das Volk musste also lernen, dass sie einen Helfer brauchten, dass sie einen Retter brauchten, dass sie einen Gott brauchten, einen Mächtigen, der sie rettet, der sie führt, der sie hilft und in ein gelobtes Land bringt. Nicht sie selber, Gott brauchen sie dazu. Und dieser Lernprozess, ist schwer, da sehen wir Mose selber. Der Mose hat einen Ägypter erschlagen. Das war nicht seine Aufgabe. Und er musste dafür 40 Jahre in die Wüste. Diesen Lernprozess hat irgendwann das Volk gelernt und hat gesagt, ohne Gottes Zuwendung, Liebe und Hilfe haben wir keine Chance. Und sie schrien zu Gott. Und dann hat Gott gehört. Und dieses alttestamentliche Bundesvolk über die Geschichten von, haben es gelernt, dass nur der lebendige Gott mit seiner Kraft ihr Leben lenken und steuern und helfen kann, sie selber nicht. Und dass das eine Herzenseinstellung ist von mir zu meinem Schöpfer, von jedem Einzelnen. Und das hat sich in den 430 Jahren entwickelt. Und dann marschieren sie los, wir kennen die ganze Geschichte und ein Highlight bis heute in der jüdischen Liturgie bis heute enthalten ist ein Highlight der Durchzug durch das Rote Meer, Tote Meer. Vor sich das unüberwindliche Meer, hinter ihnen die unüberwindliche militärische Macht der Ägypter. Wir waren am Ende. Natürlich sind wir am Ende. Da ist nichts mehr. Die holen ihre Streitwagen und ihre Schwerter und alle werden getötet. Und dann kommt Gott und sagt, ihr werdet stille sein. Und Gott ist wieder der Handelnde, der das Meer öffnet und der das Volk trockenen Fußes hindurchführt und nicht einer ist umgekommen und hinterher jagt das ägyptische Heer und die Fluten werden wieder geschlossen und kein ägyptischer Soldat oder Militärmensch hat das überlebt. Nicht einer. Das war Gottes Handeln. Das ist in den Psalmen, das ist in der Liturgie bis heute das Wunder, das Gott getan hat, um sein Volk, seine Kinder, sein alttestamentliches Bundesvolk, das er so liebt bis heute, dass er das dadurch durch dieses Meer geführt hat. Das Schlimme an uns ist, und da finden wir uns wieder, dass nachdem sie da durch waren und das alles toll war, irgendwann keine Lust mehr hatten. Ganz schnell sagten, boah, ist das langweilig hier, die Marschiererei, die Wüste, obwohl sie mit Manna und Wolkensäule alles versorgt wurden. Und sie waren eigentlich, man schätzt, Bibelausleser schätzen, dass sie ungefähr nach 1,5 Jahren schon vor dem gelobten Land standen. Und dann war bis dahin, gab es zwischenzeitlich mal eine ganz heftige Auseinandersetzung, auch das liegt in uns, indem Mose die Gesetzestafel empfing und gleichzeitig das Volk ein goldenes Kalb gegossen hat. Auch das ist unser Wesen, dass wir, wenn es sich lange einschleicht, wir könnten ja mal was anderes machen, können aber selber in die Hand nehmen. Dann irgendwann hat Mose sich wirklich selbst geopfert, gesagt, töte mich, damit das Volk, und haben, also Gott war gnädig und hat dann ja, dieses Volk wieder weitergeführt, obwohl sie so abgefallen waren. Jetzt stehen sie an dem gelobten Land und schicken 12 Kundschafter in dieses Land, das Gott für sie vorbereitet hat. Und die 12 Kundschafter kommen zurück und sagen, Gott hat alles möglich vorbereitet, aber nicht dieses Land. Wie kannst du uns hier hinschicken? Da wohnen Riesen, da sind mächtige Städte, da sind Kriegsheere, die sind unbesiegbar. Was soll der Quatsch? Was sollen wir hier von diesem Land? Wir wollen nach Ägypten wieder an die Fleischtöpfe. Von den 12 Kundschaftern haben 10 das gesagt, 2, Josua und Kaleb nicht. Sie haben gesagt mit Mose, Gott hat verheißen und wir werden. Nein. Und das war ein massiver, massiver Vertrauensbruch des Menschen, des alttestamentlichen Bundesvolkes vor Gott selbst. Und dann hockten sie 40 Jahre in Kadesh Barnea vor dem gelobten Land und die Generation musste sterben. Erst die Kinder durften dann in dieses Land einmarschieren. Auch das sind Verhaltensmuster, die in uns stecken. Gehen wir 3000 Jahre zurück. Das alttestamentliche Bundesvolk, wir wissen, bis sie die Städte eingenommen haben, bis sie gefestigt waren, die größte Ausdehnung in diesem Volk Israel war ungefähr 1000 Jahre vor Christus unter König David. Und David war der mächtigste König im Volk Israel und nicht umsonst wird Jesus auch als Sohn Davids bezeichnet. Und dieser David, übrigens hatte Dreck am Stecken ohne Ende. Der hat bei den Philistern gekämpft und was der alles gemacht hat. Wenn wir die wirkliche Geschichte Davids kennen, dann wird das heftig. Und trotzdem war David der Mann Gottes, von Herzen Gottes und hat das Israel zu seiner größten Ausdehnung geführt. Aber auch David war ein Mensch wie du und ich. Er war ein von Gott besonders geliebter und hochgeehrter Mensch. Trotzdem war er einer wie du und ich und hat Feste daneben getreten. Immer wieder. Die hässlichste Geschichte kennen wir mit Bathseba und Uria, der den er im Feldzug hat töten lassen. Das erste Kind, das mit Bathseba gezeugt worden ist, musste sterben. Da musste ein Kind sterben, weil David Mist gebaut hat. Und es gibt Ausleger, die die Psalmen lesen und die Schriften, die sagen, das ist ihm ein Leben lang nachgelaufen. Der zweite Sohn, den Bathseba dann bekommen hat, hieß Salomo. Und Salomo war der weiseste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat, so beschreibt es die Bibel. Und er ist nach vielen Recherchen und Bibelauslegern der Schreiber, hauptsächlich der Schreiber, der Sprüche der Bibel, des Predigers und auch des Hohen Liedes. Und dieser Salomo war derjenige, der den Tempel baute, den ersten Tempel, den David bauen wollte. Aber David, aufgrund seiner Geschichte, war es verwehrt. Salomo durfte diesen Tempel bauen und in diesem Tempel, und wenn wir uns das mal anlegen, hat Salomo eingeweiht. Und diese Einweihungsrede des ersten Tempels geht so unter die Haut, das sollte man sich mal wirklich in sich kehren lassen. Das ist so gewaltig. In diesen Tempel zog Gott sichtbar und hörbar ein. Der lebendige Gott wohnte in diesem Tempel. Er war bei den Menschen, die ihm von Herzen ihm folgten und von Herzen seine Liebe erwiderten. Das Problem ist, auch Salomo, obwohl er der weiseste Mensch war, alles wusste, wenn man sich die Sprüche anliest, der hat die Tiefe der Seele des Menschen durchleuchtet, da kommen wir gar nicht dran. Der Salomo büxt aus und gerade mit Frauengeschichten im Alter steht nur da drin in der Bibel beschrieben, tat er, was böse war in den Augen des Herrn. Ein Salomo. Immer wieder dieses Versagen, immer wieder das Ausbüchsen und immer wieder das Schuldigwerden, was uns auch immer wieder packt, finden wir in diesen Geschichten. Unter Salomo zerfiel das Reich schon. 12 Bundesstaaten gab es im alten Israel. Das Nordreich wurde 721 von den Assyrern besiegt und ist seitdem eigentlich von dem Erdboden verschwunden. Ungefähr 120 Jahre später wurde auch durch die babylonischen Herrscher der Tempel in Jerusalem zerstört und das Südreich aus Benjamin und Juda. Das war ein Prozess, ein Lernprozess auch wieder des Volkes, dass sie haben eine große Ausdehnung. Sie waren ein mächtiges Volk und haben gesagt, wir sind die Helden. Nein, sie sind nicht die Helden. Gott ist der Held, der ihnen diese Kräfte verleiht. Und dann haben sie sich wieder auf sich selbst besonnen und alles in die Hose gegangen. Die babylonische Gefangenschaft ist nach prophetischer Aussage, dauerte genau 70 Jahre. Diese Zahl wird genannt und das glaube ich nicht ohne Grund. Die prophetische Zahl, das sind alles Prophetien, die da beschrieben sind und auch erfüllt sind in diesem Buch. Diese prophetische Zeit dauerte 70 Jahre und 70 Jahre war Bußzeit. Hat Gott dem Volk Bußzeit verschrieben, damit sie sich wieder auf ihren Schöpfer besinnen. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, 70 Jahre wieder auf den Gott besinnen, der mein Retter ist für mein Leben. Diese babylonische Gefangenschaft war etwas Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes. Das war 604 vor Christus ungefähr, wo die Babylonier dieses Jerusalem und den Tempel zerstört haben. Dann wechselte das babylonische Reich und es trat der persische König Kyros, besiegte die Babylonier, es entstand ein großes persisches Reich. Und der persische König war dem jüdischen Gefolg positiv gesonnen und sie konnten den Tempel wieder aufbauen. Einen kleinen Tempel, einen zweiten Tempel in Jerusalem. Auch diese Geschichten kennen wir, sind genau beschrieben, besonders in den Schriften von Nehemia und Esra. Wir sollten uns das vor Augen führen, weil in dieser Entwicklungsgeschichte stecken wir selber auch drin. Und wir werden jetzt Adventzeit 2.0 an dieser Geschichte spiegeln müssen. Es sind die Rahmenbedingungen in unserer Welt und es ist unsere innere Einstellung zu Gott, die wir daran erkennen und dann entsprechend weiterdenken können, die Zukunft Gottes zu erklären. 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon. Das Volk hat sich geändert in ihrem Inneren. Ihre Gottesbeziehung wurde wieder geheilt in 70 Jahren Gefangenschaft. Bußzeit. 538 vor Christus konnten die Ersten wieder zurück und den Tempel wieder aufbauen. Und dann gibt es wieder eine neue Zeit. Es ist aber eine ganz kleine Gruppe mit dem Tempel in Jerusalem, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft, dieser Aufbau war bei weitem nicht alles prickelnd, da hat es auch mal 20 oder 25 Jahre Pause gegeben, das war nicht so ohne. Aber in dieser Zeit, bis zur Christi Geburt, hört man nicht viel. Auch da durchlief das Volk eine Entwicklungszeit von Gott gegeben. Eine ähnliche Länge wie das Sklavenhaus Ägypten, irgendwann mit 450 Jahren, hat dieses Volk dann nach dem Bau des zweiten Tempels, die mit Gott eine neue Beziehung aufbauen müssen. Gott hat sie dazu bewegt, sich zu besinnen auf ihren Schöpfer und auf ihren, der sie unendlich liebt und auf der mit ihrem Leben gestalten will. Und wir sehen, dass das die Menschen, die meisten Menschen dieses Volkes nicht wollten, denn als Jesus Christus geboren wurde, die Adventszeit zu Ende war und der Messias gekommen ist, haben die Gottesmänner des alten Bundesvolkes eigentlich nur noch gehöhnt. Das ist nicht der Messias. So weit waren sie da auch schon wieder innerlich von Gott weg. Jetzt haben wir eine neue Zeitrechnung. Jesus Christus hat alles verändert. Er hat den alten Bund, den Gott geschlossen hat, der bis heute gilt, nicht aufgelöst, sondern erfüllt. Die Erfüllung des alten Bundes liegt darin, dass in dem alten Bund der Mensch durch sein Erbgut und durch seinen Glauben an Gott ewiges Leben bekam. Aber nur der Mensch innerhalb des Volkes oder die dahin konvertiert waren. Durch Jesus Christus hat dieser Bund für jeden den Zugang. Für jeden Menschen, der an Jesus Christus glaubt, egal welcher Herkunft er ist, kann dieses ewige Leben in Jesus Christus bekommen. Und das war die rettende Tat, durch Kreuzestod, durch Sühnetod, durch Auferstehung. Und das gilt bis heute. Das ist die Wende in unserem Inneren, das ist die Wende in der Weltgeschichte, das ist die Wende in der Zeitgeschichte, die Gott gelegt hat. So wie Gott eine Wende legen wird beim zweiten Kommen Jesu Christi. Und diese Weltgeschichte hat er geschrieben, fast 2000 Jahre. Aber gucken wir in die 2000 Jahre hinein, eigentlich 70 Jahre, erstaunlicherweise wieder 70 Jahre nach Christi Geburt, wird der zweite Tempel in Jerusalem und Jerusalem von den Römern völlig platt gemacht. Warum? Weil die Juden einen Aufstand verursacht haben. Die Juden haben das provoziert und haben es wieder in die Hand genommen und gesagt, diese römischen Knechtschaft, der hauen wir jetzt mal einen vor den Kopf und jetzt gehen wir hin und nehmen das selbst in die Hand und machen wieder einen freien Tempel und ein freies Jerusalem. Und der Schuss ist voll nach hinten losgegangen, die Römer haben alles platt gehauen. 70 nach Christus, wieder 70 Jahre. 70 Jahre Lernzeit, die nicht Bußezeit, die nicht genutzt wurde. Und dann entsteht Gemeinde, Urgemeinde, dann entsteht Kirche. Und wir sehen, wie schnell diese Urgemeinde von ihrer wirklich liebevollen, tiefen Herzensbeziehung zu Jesus Christus und Gott abgerückt sind in eine Liturgie, in eine Religiosität, die dann Kirche oder was auch immer hieß, die eigentlich hohl war. Nur wenige haben immer wieder neu diesen Mut und diese Kraft in sich aufgenommen und aufnehmen lassen, dieses Licht, diesen Jesus Christus in sich ganz aufzunehmen. Ein Lichtblick in dieser Zeit, das Mittelalter ist eine ganz finstere Zeit, ich kenne die Zeit der Inquisition, da war das ganz schlimm. Und ein Lichtblick war dann die Reformation vor 500 Jahren. Das war Luther, natürlich Luther auch, das waren aber die Personen. Gewirkt, das ist Gott. Gott hat der Menschheit und dem Christentum die Möglichkeit gegeben, sich auf das Wesentliche zu besinnen, auf den Gott selber, auf Jesus Christus. Gerade die Reformation war so nicht, und darauf ist eine gewaltige sehr evangelische Kirche entstanden. Und das war am Anfang auch gut. Das Problem ist, dass das ganz schnell politisch wurde. Da gab es Bauernkriege und Aufstände. Und dass nach relativ kurzer Zeit von dieser Urkraft Gottes, die in der Reformation drinsteckte, nicht mehr viel übergeblieben ist. Auch nicht in der evangelischen Kirche. Und wenn wir uns die heute angucken, es war eigentlich erschreckend, wie die 500-Jahr-Feier war von Martin Luther 2017. Wie wenig von dieser wirklichen Kraft, die in der Reformation steckte, gesagt wurde. Eigentlich gar nichts. Und dann gehen wir weiter. Und dann kamen Katastrophen über diese Erde. Und die erste globale große Katastrophe war der Erste Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg haben Millionen von Menschen sich gegenseitig so abgeschlachtet, wie das selten der Fall war. Und der Erste Weltkrieg war der Vorbereiter und Wegbereiter des Zweiten Weltkrieges. In den 20er Jahren gab es einen Aufschwung, besonders einen wirtschaftlichen Aufschwung, und dann kam die schlimmste Zeit, die wir in unserem Land erlebt haben, die Nazi-Herrschaft. In der Nazi-Herrschaft haben wir als Volk, als Deutsche, das Gottesvolk, auf industrielle Art und Weise ein ganzes Volk abgeschlachtet. Das hat es in der Geschichte auch noch nicht gegeben, dass ein Volk auf diese Weise zu millionenfach getötet wird, auf eine Art und Weise, die so grausam ist, dass man kaum darüber reden kann. Dieser Holocaust war ein Auswuchs von Machtgier, von allem Möglichen, unfassbar. Der Traum eines Führers vom Dritten Reich, sein Drittes Reich. Das Reich Gottes sollte getötet werden. Darum ließ er die Juden vernichten. Und wir waren die Henker. Dann mündete das im Zweiten Weltkrieg, der noch grausamer war, der uns bis heute nachläuft. Und was uns bis heute nachläuft, wir besonders als deutsches Volk, dass wir die Henker dieses Volkes waren. Und es gibt Ausleger, die die Deutung haben, dass Gott vor langer Zeit dem Propheten gesagt hat, das Gericht Gottes fängt an seinem Volke an. Dass das nochmal ein Gericht war an seinem Volke. Und zwar das Größte. Und da wird wieder deutlich, dass bei diesem Gericht, das da gelaufen ist und den Menschen dazu führen sollte, besonders auch seinem Gottesvolk, dass dieses Gericht zur Buße aufrufen sollte, zur Umkehr. Eine Tür der Gnade wurde wieder geöffnet. Und die Tür der Gnade, die da geöffnet wurde, war 1948 bei der Gründung des Staates Israel. Und dann gucken wir drauf, dass 2018 der Staat Israel sein 70-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Wieder 70 Jahre. In den 70 Jahren hat Gott die Tür der Gnade für sein Volk geöffnet, dass sie wieder umkehren, zu sich von Herzen wieder diese Buße tun und erkennen, dass sie Jesus Christus brauchen, auch der Jude Jesus Christus braucht, um seine Schuld, seine Sünde vor Gott loszuwerden. Und wie wenig von der Erblinie des israelitischen, des jüdischen Volkes ist auf diesem Weg nach 70 Jahren. Und jetzt wollen wir nicht spekulieren, aber wir wollen die Zeiten sehen, dass das bis heute so passiert ist und dass das alles biblisch so vorhergesehen war und auch beschrieben war und dass die alten Propheten, Hesekiel, Jeremia, Jesaja, nicht nur das oder das vorhergesehen haben, sie haben immer die Prophetie für ihre Zeit gegeben, sie haben immer die Prophetie für Jesus Christus, für das Kommen des Gottessohnes gegeben und sie haben immer die Prophetie für die letzten Tage gegeben. Und die Prophetie der letzten Tage sind eigentlich alle erfüllt. Und jetzt kommt man zu dem Schluss, das kann nicht mehr lange dauern, kann sein, wir werden jetzt Mühe haben, nicht zu spekulieren. Aber wir sollten die Zeiten sehen, die jetzt auf uns zukommen, die jetzt schon da sind. Gucken wir uns die Zeiten an. Ein Ding habe ich vorhin gesagt, dass die große Politik dieses Geschehen, diesen lebendigen Gott einfach völlig ablehnen will. Sie will ihn ganz ausklammern. Dann geht es so weit, dass ich einem Gegenüber sage, du bist ein Mann, und einer Frau, die gegenüber, du bist eine Frau. Mein Gegenüber sagt dann, das darfst du nicht, das darfst du mir nicht sagen. Warum darf ich dir das nicht sagen? Das ist nicht sicher, ob ich denn ein Mann oder eine Frau bin. Ich muss erst in mich kehren und feststellen, ob ich in meinem Innenleben Mann oder Frau bin. Genderbewegung nennt sich so etwas. Und der Hammer ist, als ich das gelesen habe, wurde mir schlecht, dass Lehrer gezwungen werden, kleine Kinder an Grundschulen dahin zu führen, dass sie in ihrem Innenleben erstmal überlegen sollten, ob sie Junge oder Mädchen sind. Der Abtreibungsparagraf 218. Wenn wir uns das angucken, was jetzt passiert, es sind die globalen Dinge, die jeder vor Augen hat, die wir jeden Tag in den Medien haben, Klimaveränderung, Erderwärmung, Meeresverseuchung, alles global ist völlig aus den Fugen geraten. Und dass wir daran arbeiten, dass dieser Prozess in der Beschleunigung abnimmt, ja. Aber es sind ja nicht nur Klima, es ist die Meeresströmung versagt. Die magnetischen Erdpole gehen in übermäßiger Geschwindigkeit zurück. Alles das steht in den Hintergründen, da wird so nicht offen darüber geredet. Global ist das mehr als eine Katastrophe. Dann soll der Paragraph in unserem Land, der Paragraph 218, abgeschafft werden. Wir treffen mich öfter mit Caroline. Eine Abtreibung im 8. Monat bedeutet, dass der Arzt veranlasst wird, eine Todesspritze in das Herz des Säuglings zu setzen und es zu töten. Im 8. Monat. Das ist Mord mit staatlicher Förderung. Und der Arzt soll das tun? Die Mütter, die Frauen, bei denen das gemacht wird, bestehen massiv auf ihrem Selbstbestimmungsrecht. Ich habe das Recht über mein Leben. Ihnen ist nicht bewusst, und sie wollen es sich nicht bewusst machen, dass wenn sie selber auf dem Sterbebett liegen, dass dann ihr Selbstbestimmungsrecht kein Pfifferling mehr wert ist. Der Mensch gibt seine Werte auf. Das ist das, was jetzt im Inneren des Menschen, die äußeren Umstände der Katastrophen sehen wir. Aber es gibt auch eine Katastrophe im Menschen selber. Und diese Katastrophe ist, dass der Mensch seine Werte aufgibt. Wenn der Mensch seine Werte aufgibt, verliert er seine Würde. Und wenn der Mensch seine Würde verliert, wird er zum Tier. Das sind Dinge, die stehen jetzt bei uns vor der Tür, die ganz viele nicht hören wollen, nicht wahrhaben wollen und wo wir als Auftrag jetzt Advent 2.0 durchführen sollten. Advent 2.0 heißt, wir brauchen unsere Nahrung, unseren Kern in der Das einzige helle Licht in dieser finsteren Welt ist die Gemeinde Jesu Christi. Die lebendige Gemeinde Jesu Christi und die vier Grundsäulen sind die Säulen, die uns jetzt die Nahrung geben, damit wir mit dieser Kraft in die Finsternis gehen können und das Licht den Menschen bringen. Das ist für uns jetzt Advent. Und zwar in der Form, wie wir es tun können, nicht auf dem politischen Wege. Den Menschen in liebevoller Weise sagen, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Zukunft. Auch wenn Corona uns tötet und wenn wir alle eingesperrt werden, auch wenn wir ein Bändchen am Arm haben müssen und können ohne das Bändchen nichts mehr tun, auch dann gilt das, dass wir hingehen können in die Welt hinaus und das Licht den Menschen geben wollen. Es ist das Einzige. Und dieses Licht heißt Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg zum ewigen Leben, gerade in dieser schlimmen Zeit. Und diese Zeit ist schlimm. Und wir sollten diese Dinge beim Namen nennen. Wenn wir das nicht tun, vertuschen wir was. Es ist grausam für die Menschen, die das nicht wissen und dann auf einmal scheitern und ihre Seele kippt und sie wissen nicht mehr aus und ein. So werden wir mit Gottes Kraft, und das tun wir nicht alleine, wir sind immer, haben immer den an der Seite, der uns beschützt. Auch wenn die äußeren Umstände uns persönlich auch mal sehr hart treffen. Aber diese Botschaft ist eine Botschaft, die bleibt. Eine Botschaft, die ins ewige Leben dringt. Und die wir aufschlüsseln müssen, die hier drin beschrieben ist. Und nicht in irgendwelchen Verschwörungstheorien, sondern an den Mustern der biblischen Verheißungen. Besonders im alttestamentlichen Bundesvolk finden wir diese Muster, wie auch Gott die Endzeit gestalten will. Und das sollten wir uns Bewusstsein rücken und Kraft daraus schöpfen und nach draußen gehen. So wird Advent 4.0 ein langer Prozess, der für uns alle spannend wird und wir wollen und beten, dass Jesus Christus uns auf diesem Weg stark macht. Amen.